Wie fühlt sich Liebe an? Wie kommen die Schmetterlinge in meinen Bauch? Du verstehst mich einfach nicht. Ich bin lovesick. Wenn deine Kids und Teens sich verlieben oder nach Verliebtsein fragen, dann tut sich eine so große Welt der Gefühle für sie auf, in der wir selbst als Erwachsene manchmal total lost sind und auch, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, wie weh sie manchmal tut. Und trotzdem sollen und dürfen wir sie begleiten. In dieser Folge geht es ums Verliebtsein, Friendzone und wie Eltern mit ihren Kindern über die Liebe sprechen und ihnen zeigen können, wie sie damit umgehen können. Wartest du noch auf den richtigen Moment oder klärst du schon auf? Tauch ein in die bunte Welt der Sexualaufklärung und erhalte frische Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadja, Sexualpädagogin und Host von Sexuelle Bildung, an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst, um mit Kids und Teenies über dieses spicy Thema entspannt zu plaudern. Hier erfährst du, wie du Kids und Jugendliche frühzeitig und altersgerecht aufklären kannst, bevor es mit Pickel, Periode und Pornos losgeht. Ich zeige dir, wie du diese Aufgabe selbst in die Hand nimmst, ohne dass Dr. Google und TikTok dir zuvorkommen. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von Aufklärung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Sei zusammen mit mir und der Sexquisite Community auf diesem Aufklärungsjourney unterwegs. Hallo liebe Mamas, Papas, Onkels, Tanten, Göttis, Gottis, liebe altersgerechte Aufklärungsfreunde, willkommen zu einer brandneuen Folge von Altersgerecht Aufklären. Mein Name ist Nadja, ich bin Sexualpädagogin und wie ihr wisst, möchte ich euch fit machen. In meinem Podcast und mit meinen Angeboten unterstütze ich Eltern von Kindern und Teenagern dabei, wie sie eben frühzeitig und altersgerecht aufklären können. Ich zeige dabei in meinen Aufklärungstrainings oder in der SOS-Aufklärungssprechstunde, wie ihr als Eltern wertschätzend, locker und entspannt über das spicy Thema im Familienalltag sprechen könnt, wie ihr das einbauen könnt und wie ihr das bereden könnt, damit auch ihr während der Pubertät, während des Heranwachsens eurer Kinder eine vertrauensvolle Beziehung pflegen könnt und sie bei dieser wichtigen Entwicklungsaufgabe begleiten könnt. Let's go! Ja, TikTok, also schon ein bisschen her seit der letzten Folge. Wie ihr wisst, bin ich jetzt Mama geworden und diese Folge liegt mir irgendwie auch total am Herzen, weil sich auch für mich ein total neues Spektrum von Liebe bereit gemacht hat oder für mich auch aufgezeigt hat, seit ich Mama bin und die ich jetzt irgendwie so auch spüren darf. Baby ist im Bett, hoffentlich mag sie gut schlafen und für mich heißt das Zeit, ein bisschen zu plaudern und meine Insights mit euch zu teilen. Eine der häufigsten Fragen, die mir als Sexualpädagogin sehr oft in Schulklassen gestellt werden, ist natürlich, wie weiß man, dass man verliebt ist? Und wenn ich als Sexualpädagogin das gefragt werde oder auch wenn ihr darüber nachdenkt, wie würdet ihr darauf antworten, wenn eure Kids das fragen, wie fühlt sich denn das Verliebtsein an oder wie spüre ich das, wie weiß ich das, wie erkenne ich das, dann male ich immer sehr gerne oder erkläre das immer sehr gerne anhand von Bildern, so ein bisschen metaphorisch auch gesprochen. Ich zeichne das dann auf, zum Beispiel an der Wandtafel oder auf ein Blatt Papier, um dieses Gefühl oder diese verschiedenen Gefühle, diese verschiedenen Facetten dieser großen Emotion auch zu beschreiben. Denn hinter Liebe verbirgt sich, hinter diesem Begriff verbirgen sich ja ganz viele unterschiedliche Nuancen von Emotionen, die damit verbunden sein können. Und ich erkläre das meistens so, dass ich dann sage, ja, Liebe fühlt sich zum Beispiel an wie eine Wolke, denn ich schwebe den ganzen Tag durch diese Welt, wie so ein bisschen am Himmel entlang, ne? Ich bin nicht wirklich auf dem Boden. Oder es fühlt sich an wie heiße Kohlen, denn ich fühle, dass meine Haut schwitzig ist, meine Backen glühen, wenn ich an meinen Crush denke. Oder ich fühle mich wie auf einer Achterbahn oder auf einem Trampolin, weil mein Herz hüpft fast aus meiner Brust heraus. Oder es fühlt sich an wie ein Wirbelsturm, denn meine Gedanken kreisen wie wild und ich habe die ganze Zeit Tagträume. Oder es fühlt sich an wie ein prickelnder Sommerregen, der mich total erfrischt und mich glücklich macht, sich einfach gut anfühlt in meinem ganzen Körper, auf meiner Haut. Liebe ist aber auch zum Beispiel wie ein Messerstich oder ein Glas, das zerbricht. 1000 Scherbenteile und blutig kann es werden. Ja, man kann wirklich auch verletzt davon zurückbleiben. Mit Kindern und Jugendlichen so bildsprachlich über Liebe zu sprechen, das eröffnet natürlich auch viele Möglichkeiten, ihnen zu zeigen, dass Liebe eben nicht einfach nur etwas Kognitives ist, einfach was man irgendwie im Kopf weiß, sondern zuerst einmal geht es über den Körper. Der Körper, da spüre ich vielleicht an verschiedenen Körperregionen, in verschiedenen Körperteilen, dass ich verliebt bin. Und ihnen hilft das vielleicht auch zu begreifen, dass sich Liebe und Verliebtsein eben sehr unterschiedlich anfühlen können. Auch unterschiedliche Phasen von Verliebtsein, unterschiedliche eben Facetten, Nuancen von Verliebtsein, von Liebe. Auch ob das zum Beispiel eine frische Liebe ist. Eine Liebe, die schon länger bestehend ist, eine Liebe, die wieder aufflammt, die vielleicht fast erloschen ist, wenn man das auch wieder bildsprachlich mit Feuer erklären möchte. Das wieder Funken sprühen sozusagen. Oder eine Liebe, die immer flacher wird, nicht mehr existent ist oder die eine andere Ebene angenommen hat, die nicht mehr die rosarote Brille, ja, in dem Sinne. Oder ja, es gibt auch Menschen, die eben, die fühlen Liebe auch sehr unterschiedlich. Und das ist sehr, sehr wichtig für Kinder und Jugendliche zu verstehen, dass sie auch nicht Liebe als Konzept verstehen, indem sie werten, zum Beispiel, ich liebe dich mehr, wie du mich liebst. Oder ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt beschreiben würde, ich bin zum Beispiel eine Person, die nie Liebe auf den ersten Blick, ja, die, ich habe das nie wirklich erlebt selbst und ich habe auch nie wirklich daran geglaubt, weil ich denke, Liebe ist so ein bisschen wie auch eine Pflanze, wo der Samen irgendwie keimen soll und wächst und dann auch gedeiht und um die man sich auch kümmern sollte. Ne? Und deswegen glaube ich einfach nicht nur an die angehauchte Liebe. Ich denke eher, ich habe eher so immer was empfunden wie angeflogene Anziehung, körperliche Anziehung, vielleicht auch Erregung, aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt sagen würde, dass ich total head over heels, wie das ja auch so schön bildsprachlich gesprochen werden kann, dass ich da total in diesem Sinne mich auf den ersten Blick verliebt habe. Deswegen eben, je nachdem, kann einen Liebe natürlich total viel stärker machen, größer machen, mutiger machen und total beflügeln. Oder eben aber auch sehr gegensätzliche Gefühle können da ausgelöst werden, sehr widersprüchliche Gefühle. Sie können auch total lähmen, niederschmettern sein, richtig dolle wehtun und eben vor allem auch natürlich, wenn sie eben nicht erwidert wird, wenn sie nicht auf dasselbe tritt, wie man selbst empfindet von der Person gegenüber. Und deshalb versuche ich sehr oft auch, ihnen so aufzuzeigen, dass Liebe sehr unterschiedlich empfunden werden kann. Wenn man 100 Menschen fragen würde, wie fühlt sich für dich Liebe an, würden dir auch 100 Menschen sehr individuell verschiedene Antwortmöglichkeiten geben. Und das ist auch nicht total zu fassen, sehr klar. Zuerst über den Körper, über das Herz und dann erst in den Verstand rein, in die Logik rein, ins Wissen rein. Manchmal denke ich auch, dass der Körper wie zuerst weiß, dass ich verliebt bin, bevor ich es überhaupt weiß, dass ich verliebt bin. Ne? Also das habe ich sehr oft das Gefühl gehabt, wenn ich so, man kann ja auch Gefühle unterdrücken und auch vielleicht denken, ja, die kann ich wie wegschieben von mir und die keimen dann so in mir drin und ich glaube nicht wirklich daran, aber das ist mein Verstand, der mir sagt, nee, du bist nicht verliebt, aber das Herz sagt, doch, du bist total verliebt. Und das ist das, was ich auch den Kindern und Jugendlichen mitgeben möchte. So ein total wichtiges Learning für Kids und Teens, was ich total wichtig finde zu erwähnen, wenn ihr mit ihnen darüber sprecht, ist eben, dass Liebe keineswegs unter keinen Umständen erzwungen werden darf. Es ist nicht möglich, eine Person dazu zu bringen, sich in sich zu verlieben. Ich würde schon eher dazu sagen, wenn man sich das als Plan ausdenkt, dann ist das eher so eine Art, geht das eher in Richtung Verführung oder vielleicht eben aber auch, wenn man es negativ auslegen würde, eine bestimmte Art von Machtunterdrückung und so ein bestimmten Liebesdruck, ein Liebeszwang. Ne? Das ist ja dann nochmal was anderes, ein Liebeszwang, etwas zu erzwingen, das nicht auf natürliche Weise, auf diese Weise entsteht, wie sie eben einfach entstehen darf oder wie sie entstehen sollte. Das heißt, ich erkläre den Jugendlichen oft, wenn sie mich fragen, Zum Beispiel, wenn wir über sexuelle Orientierungen sprechen, fragen sie mich oft, ja, ob man dann wählen kann, in wen man sich verliebt, ne? Ob man straight oder gay liebt, ne? Das sind so typische Fragen, die dann kommen. Ja, es ist sehr oft die Diskussion, ja, du kannst ja wählen, in wen du dich verliebst. Und ist ja klar, Mädchen stehen auf Jungs und so weiter und so fort. Oder das kannst du dir doch aussuchen, ob du dich dann in Jungs verliebst und selber ein Junge bist. Und dann sage ich ihnen oft, dass es viele Dinge im Leben gibt, die du von dir aus wählen kannst, selbstbestimmt, aktiv von dir aus aussuchen kannst. Und zwar zum Beispiel deine Hobbys, deine Kleidung, natürlich haben bestimmte Alter, ne? Deine Hobbys, deine Kleidung, die du trägst, wie du deine Haare stylst, welche Freunde du hast und wie oft, dass du dich mit denen triffst. Dann später auch deinen Beruf in dem Sinne. Oder ja, manche lassen sich dann natürlich auch da von den Eltern ein bisschen leiten, ne? Aber mehr oder weniger gibt es auch noch natürlich noch ganz viele andere Dinge, die du bestimmen kannst, die du aktiv auswählen kannst. Und dann gibt es natürlich Dinge, die du nicht auswählen kannst. Wie zum Beispiel deine Augenfarbe, mit der du geboren wurdest. Ob du einen Penis oder eine Vulvina kriegst. Oder eben, in wen du dich verliebst. Ne? Dein Herz entscheidet, in wen du dich verliebst. Nicht dein Gehirn, nicht dein Verstand. Es ist dein Herz, das entscheidet. Und das finde ich eigentlich eine sehr wertvolle, schöne Botschaft. Wir können ja sehr viel kontrollieren in unserem Leben. Aber es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man auch weiß, Liebe lässt sich eben nicht erzwingen. Das ist fatal, wenn man das versuchen würde. Ne? Es lässt sich auch nicht unter so einem Schraubglas einfach vakuumverpackt, luftverschlossen, von der Luft verschlossen, abgetrennt, isolieren und irgendwie für die Ewigkeit so festhalten, wie es für immer war. Ne? Liebe verändert sich auch über Zeit, weil wir Menschen uns entwickeln und wir Menschen uns auch verändern. So, um es mit Nenas Song zu sagen, ist eine deutsche Sängerin, Schauspielerin. Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist, so wie du bist. Ich verlinke euch gerne den Song dazu. Ich finde es ein spannender Song, auch mit einer schönen Message dahinter eben, dass die Liebe da ihren eigenen Weg sucht und den auch findet und den einfach geht und du dich auf diesen Journey einlassen darfst. Wenn ihr mit Kindern und Jugendlichen über Liebe sprecht oder verliebt sein, dann finde ich immer auch sehr wichtig, dass ihr die Formen der Zuneigung oder sozusagen die Sprachen der Liebe auch erwähnt oder damit einfließen lasst. Zum Beispiel eben, es ist für Kinder total wichtig, den Unterschied der Liebesweisen zu kennen. Ne? Also es gibt unterschiedliche Arten von Liebe und die wir auch in unterschiedlichen Settings unseres menschlichen Zusammenlebens haben und erleben. Das heißt, wir führen in unserem Leben ja sehr unterschiedliche Beziehungen zu Menschen und dadurch begegnen uns auch unterschiedliche Formen der Liebe. Da gäbe es zum Beispiel die familiäre Liebe, also die Liebe zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern. Die lässt sich sehr oft als bedingungslos und unauslöschbar beschreiben. Das könnte ich jetzt auch, ich konnte nie nachvollziehen, ja, wie fühlt sich denn das an, wenn du ein Kind so fest liebst, dass du für das Kind wirklich dein Leben geben möchtest oder würdest oder dass du das wirklich bedingungslos liebst, ne? Auch wenn es mal Mist baut, auch wenn es dich mal die Kackamama nennt oder ich finde dich doof und ich habe dich nicht mehr lieb und wenn du mir das nicht gibst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Die bedingungslose Liebe. Dann weitere Form, die auch sehr wichtig ist, ist die freundschaftliche Liebe. Die basiert so auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Es ist so da ein Gemeinschaftsgedanke vorhanden, ein Zusammenhaltsgedanke. Man hat wahrscheinlich auch gemeinsame Werte. Es gibt so ein Band fürs Leben, ne? Freunde fürs Leben, sagt man ja so oft auch, ne? Wir gehen zusammen durch dick und dünn. Wir sind da verbunden, ne? Durch unsere gegenseitigen Interessen auch sehr oft, ne? Das heißt die freundschaftliche Liebe. Dann gibt's auch die selbstlose Liebe, also das bedeutet so was wie eine Liebe, die ohne Gegenleistung zu erwarten ist. Also zum Beispiel so wie die Fürsorge, die Nächstenliebe, die man so ein bisschen auch beschreibt, ne, wenn man es jetzt aus dem religiösen Setting oder so das die Barmherzigkeit. Das heißt auch trotz sehr, sehr widrigen Situationen, gerade bei Hass, Krieg oder sowas, ne, dass man zum Beispiel sagt, ja, die selbstlose Liebe, ich zum Beispiel, dass ich sage, ich werde jetzt obwohl ich zum Beispiel dieser Nation angehöre, werde ich nicht Hass und Unstimmigkeiten verbreiten und das weiter in mir keimen lassen. Das möchte ich nicht zulassen. Auch auf Menschen übertragen, die ich gar nicht kenne, die vielleicht einer anderen Nation angehören, die sich gerade bekriegen. Ne, das erleben wir ja sehr oft auch in einem Schulalltag, dass dann auch viele Kinder Mühe damit haben oder auch in Familien, da sehr gewaltvolle Kommunikation stattfindet gegenüber anderen Nationen, gegenüber Menschen, vielleicht auch mit Migrationsgeschichte, die aber ja gar nichts dafür können, dass die politischen Nationen nun in dem Sinne auf Krieg aus sind und sie ja eigentlich einfach nur ein friedliches Leben sich wünschen. Und da kommt die Selbstlosliebe auch zum Zuge. Dann, was sehr, sehr vielleicht auch momentan sehr auch oft gehypt wird, ist so die sogenannte Self-Love, die Selbstliebe, die Selbstfürsorge könnte man das auch nennen. Also das heißt, die volle Akzeptanz von sich selbst in seinem ganzen Sein, in seinem ganzen Wesen als Grundlage für eben gesunde und stabile Beziehungen. Also wenn ich für mich selbst keine Liebe empfinde, wenn ich für mich selbst keine Akzeptanz, keine Grundbasis habe von Fähigkeit, dass ich mich selbst akzeptiere, wie will ich das zu anderen Menschen aufbauen? Ne? Das heißt eben Selbstliebe zu anderen Menschen und auch zur Welt, vielleicht auch zur Umwelt. Ne? Ich trage Sorge zur Umwelt, zu Menschen, anderen Menschen, Tieren, Pflanzen und so weiter. Dann gibt es natürlich die romantische, die leidenschaftliche Liebe, die sinnliche Liebe, die uns zu einem anderen Menschen eben hinzieht und wir diese Verbindung suchen, die oft auch eben in erotischer Weise auch oft noch gekoppelt mit sexuellen Aktivitäten einhergehen. Das ist dann die romantische Liebe. Und die muss sich ja auch nicht unbedingt immer nur auf eine Person beziehen. Das wäre natürlich auch möglich, dass man natürlich auch Liebe für mehrere Menschen empfindet, wenn man zum Beispiel polyamorös lebt und sich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben kann. Ich erkläre dann den Kindern oft auch, wir haben ein großes Herz, da gibt es Platz für viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Du hast da Platz, weil du deine Oma liebst, du hast da Platz, weil du deinen Hund liebst, du hast da Platz, weil du deine Geschwister gerne hast, weil du gute Freunde hast und so weiter und so fort. Und da haben auch andere Menschen Platz, wenn du dich in die verliebst auf romantische Art und Weise. Dann gibt es aber auch Menschen, die haben die aromantische Liebe. Das bedeutet, das sind Menschen, die sich eventuell körperlich oder intellektuell, also im Geiste von anderen Menschen angezogen fühlen, eben auch, weil die zum Beispiel gebildet sind oder so. Aber die haben keine tiefen romantischen Verliebtheitsgefühle oder können das eher weniger gut entwickeln. Ne? Die können zum Beispiel schon auch in einer Beziehung sein, zum Beispiel auch in einer sexuellen Beziehung, aber die haben wie zu kein Verliebtheitsgefühl. Wir würden das vielleicht auch platonische Liebe, je nachdem, nennen. Ne? Also das heißt, es gibt da Menschen, die eben auf diesem aromantischen Spektrum und die fühlen die vielleicht eben diese Tiefe der Liebe nicht wirklich. Das ist wirklich so das Anziehung, Attraktivität. Genau. Vielleicht stellst du dir auch mal die Frage, hast du dir selbst schon mal Gedanken darüber gemacht, eben, dass wenn wir von Liebe sprechen, verliebt sein, dass wir immer von der Liebe sprechen und da die erotische Form der Liebe meinen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, da auch zu differenzieren, eben diese unterschiedlichen Formen der Zuneigung, die wir Menschen für andere Menschen empfinden können. Es ist sehr schön, dies mit den Kindern zu besprechen, diese Nuancen und es ihnen natürlich auch vorzuleben, sich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren, mit sich im Einklang zu sein. Genau, denn wir wissen, Kinder ahmen uns oft auch nach, beobachten sehr genau, wie gehen Menschen miteinander um in den unterschiedlichen Formen von Beziehungen, wie sprechen sie miteinander, wie streiten sie miteinander, wie gehen sie allgemein miteinander um, wie zeigen sie ihre Form der Zuneigung? Und das ist der nächste Punkt, den ich gerne mit euch anschauen würde. Wie zeigt man denn Liebe? Das ist eine Frage. Wie kann ich einem anderen Menschen zeigen, dass ich verliebt bin? Wie kann ich diese Form von Zuneigung so spürbar transportieren? Und in diesem Zuge kann man den Kindern sehr gut aufzeigen, wie Liebe unterschiedlich auch gezeigt werden kann. So wie es unterschiedliche Formen der Liebe gibt, gibt es eben auch unterschiedliche Zuneigungsarten. Und wir können dies natürlich auch bei uns selbst beobachten, zu welcher Kategorie, dass wir gehören. Und da sprechen wir sehr oft auch von den 5 Sprachen der Liebe. Also das gibt Forschung dazu auch, wie Menschen unterschiedliche Arten von Zuneigung, wie sie das in ihren romantischen Beziehungen, jetzt geht es wirklich um romantische Beziehungen meistens, wie sie das anderen zeigen. Da gibt es zuerst einmal Lob und Anerkennung. Und durch Worte, das ist jetzt Lob und Anerkennung durch Worte gemeint. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich schätze dich sehr für deine Art, wie du zum Beispiel mit mir umgehst. Diese Person bestärkt sehr oft, anerkennt auch, hört gut zu. Das heißt, die ist sehr oft das Lob und Anerkennung aus, wie sie die Liebe zu anderen Menschen zeigt. Und zum Beispiel auch einen schönen Gruß schreiben. Also wie kann das dann im Alltag erkannt werden? Ne? Zum Beispiel, das hat auch mein Partner sehr oft am Anfang unserer Beziehung gemacht. Unsere romantischen Beziehung hat zum Beispiel sehr oft unerwartete Notizen für mich. Zum Beispiel am Spiegel oder an der Tür oder in einer Schublade hinterlassen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Ich freue mich auf heute Abend. Ich habe dir was Leckeres gekocht oder genieß dir einen Smoothie oder was auch immer. Ne? So eine Postkarte senden oder allgemeine Grußkarte senden. Einfach so durch bestimmte Aussagen auch, die Art, wie man untereinander kommuniziert, aufmerksam zuhören. Ah, du hast letzte Woche gesagt, du wünschst dir zum Beispiel das und das und ich habe das in meinem Kopf abgespeichert und sowas. Ne? Was dagegen eben so No-Gos sind bei dieser Form von Liebessprache, wie man das so sagt, ist eben zum Beispiel Bemühungen nicht wertzuschätzen oder eben nicht anzuerkennen. Ne? Eine Person, die sehr oft dann auch nicht mal ein Dankeschön dafür bekommt, sonst ist alles selbstverständlich. Und ich nehme die andere Person einfach so für gegeben und wertschätze das nicht mehr, dann kann das auch leicht ins Negative dann kippen. Dann die zweite Form, die zweite Sprache der Liebe, die ist die Zweisamkeit. Da reden wir von so einem ungestörten Fokus, dass zwei Menschen total miteinander in Blickkontakt sind, in tiefe, vielleicht philosophische Gespräche vertieft, sehr viel gemeinsame Zeit verbringen. Zum Beispiel, die sehen sich dann jeden Abend oder immer 3-mal, 4-mal in der Woche und besprechen ganz lange, telefonieren miteinander so über stundenweise und reden über, in dem Sinne, über alles Mögliche von Themen und sind total da drin und nur auf sich fokussiert. Es gibt dann nur noch die beiden, ne? Das heißt, alle anderen Freunde, Familie, die wir sind dann wie so zweitrangig und werden sie nicht mehr so wirklich wichtig im Leben, sondern verlieren da so wie auch an Bedeutung. Und das heißt, dass diese Zweisamkeit, dieses ineinander verschmelzen schon fast zu einer Person, das sind auch sehr oft Menschen, die dann nur noch in Wir-Form antworten. Wir haben am Wochenende das und wir machen das und wir machen so und so und so und so und da gibt's wie kein Ich mehr, ne, in dieser Beziehung. Da gibt's nur noch ein Wir. Das heißt, die leben davon, besondere Momente miteinander zu kreieren, viele gemeinsame Unternehmungen, zusammen auf Restaurants zu besuchen, ins Kino zu gehen, zusammen auf Konzerte zu gehen, gemeinsam tanzen zu gehen. Ne? Die wollen einfach immer nur in diesem Couple Things machen, wirklich einfach nur immer Zweisamkeit haben. Und No-Gos in dieser, wie man diese Form, also diese Sprache der Liebe stören kann, ist dann wirklich sehr viel Ablenkung, wenn die eine Person dann nur noch am Handy ist, durch die ganze Smartphone oder durch den Feed scrollt, eben kaum intime Zeit gemeinsam, ne? Ständig ist jemand dabei, ständig sind zu Hause dann Freunde, die aufkreuzen oder die Oma, die dann auch noch da ist oder der Opa, der auch ständig da zu Hause hockt oder einfach es fehlt dann an dieser gemeinsamen Zeit, das kann dann ein Störfaktor werden. Dann Zärtlichkeit. Da ist gemeint wirklich auch körperliche Zuneigung, körperliche Berührungen, also Sprache, Körpersprache, nonverbale Zärtlichkeit, körperliche Berührung wie Händchen halten, küssen, es muss gar nicht sexuell sein, ne? Einander im Kopf streicheln, über die Haare fahren, den Rücken kraulen, so über den Arm streicheln, so diese Dinge umarmen und an den Körper fest dran drücken oder dann ausschließlich sexuell, ne? Zärtlichkeit, auch kuscheln, das kann man vielleicht sagen, das ist auch, gehört auch in diese Kategorie. Einige Menschen, muss man dazu sagen, verwechseln Zärtlichkeit auch mit sexueller Körperlichkeit. Also das heißt, die lassen dann nur Berührungen zu, wenn sie Sex haben, ne? Sonst wollen die kein Küsschen da, kein Händchen halten, kein kuscheln, anschmiegen, anlehnen an die Schulter oder durch die Haare fahren oder sowas. Nee, die wollen das nicht. Die sind dann vielleicht nur über die sexuelle. Immer im Sexuellen kommt es zu Körperlichkeit und sonst nicht. Und das kann auch sehr schwierig werden, wenn dann so diese emotionale und körperliche Kälte entsteht, ne? Wenn eine Person nicht mehr die andere Person anfasst. Und das wissen wir auch aus Studien, dass Menschen, wenn sie sehr wenig oder kaum mehr körperlichen Kontakt zu anderen Menschen haben, ne, wir erinnern uns, Pandemie, Corona, das schlägt auf die mentale Gesundheit. Das ist echt ein Ding. Ne? Wir Menschen brauchen Körperkontakt. Wir brauchen das für Oxytocin-Ausstoß, für diese Bindung, ne, entstehen zu lassen. Das wissen wir schon eben bei Babys. Bonding ist im Prinzip lebensnotwendig für kleine Lebewesen, aber eben auch für erwachsene Menschen. Deswegen gibt es sehr viele alte Menschen, die sich auch zum Beispiel Zärtlichkeit wünschen im Alter. Nur weil sie ins Altersheim kommen, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht mehr sexuell aktiv sein möchten oder eben auch mal umarmt werden möchten und mal gestreichelt werden, mal kuscheln möchten. Und das ist sehr oft nicht auf dem Schirm von gewissen Institutionen. Und das wird dann auch zum Problem. Also das ist wirklich wichtig auch in einer Paarbeziehung oder in einer romantischen Beziehung. Dann Geschenke, die von Herzen kommen, also Aufmerksamkeiten. Immer wieder kleine Überraschungen, um den Alltag, den Lebensalltag zu versüßen. Aufmerksamkeiten, kleine persönliche Geschenke, die Dankbarkeit durch Beschenkung. Ne? Man kann das auch machen, ja, ich habe dir eine Halskette gekauft, ich habe dir neues Paar Schuhe gekauft, ich habe dir dein Lieblingsgericht gekocht, ne? Oder in dem Sinn bestellt, ich habe dir das neueste Smartphone. Das kann auch sein, kann auch aber total materialistisch verstanden werden. Das wäre vielleicht dann auch ein No-Go eben. Oder wenn man zum Beispiel Geburtstage, wichtige Jahrestage vergessen würde. Oder indem man eben undankbar ist, wenn man ein Geschenk erhält, ne, dass man sich dann nicht bedankt und sich nicht freut, vielleicht eben auch selbst gebastelte Sachen, selbst kreierte, gestaltete Dinge verschenkt. Das könnte dann auch ein Problem werden, wenn diese Aufmerksamkeiten nicht gewertschätzt werden. Dann auch die fünfte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft. Das heißt, wirklich Unterstützung, Entlastung, Hilfe anbieten. Ne? Zum Beispiel gemeinsam, ich übernehme zum Beispiel, ich sehe, du hast eine stressige Woche, ich erledige den Haushalt. Ne? Ich koche, gehe einkaufen, putze, nehme so häusliche Pflichten ab, bring dir einen Kaffee ans Bett oder mach dir ein Schaumbad bereit, weil du Stress hattest. Ne? Solche Dinge. Und das passiert leider sehr oft in Beziehungen, dass diese Hilfsbereitschaften nicht mehr da sind und sich die andere Person dann im Stich gelassen fühlt oder Hilfe auch verweigert und sagt, ja gut, ich schaffe sowieso alles alleine, du musst mir eh nichts helfen, du machst es sowieso falsch oder anders, wie ich es gerne hätte und so. Da kommt man so in diese Misskommunikation rein. Ist ganz wichtig zu wissen, wir Menschen, wir sprechen eben unterschiedliche Sprachen der Liebe. Und es ist ein bisschen spannend, auch herauszufinden, wie kommuniziere ich. Vielleicht könnt ihr euch auch mal selbst überlegen, welche Formen, Sprachen der Liebe sprecht ihr? Was sind vielleicht die herausragendsten? Ist das nicht immer nur eine spezifische, sondern es können auch mehrere, zwei, drei oder sowas sein, was ihr vielleicht kombiniert oder so. Aber es gibt schon auch immer so dominantere und weniger dominante Sprachen der Liebe. Und das ist auch total spannend. Spannend, das erkennen sehr viele Kinder auch, wenn sie Beziehungen von uns Erwachsenen beobachten, wie wir eben miteinander umgehen, ne? Wenn die erkennen, die Eltern beschenken sich die ganze Zeit mit irgendwelchen, ja, materialistischen Sachen, dann haben die vielleicht das Gefühl, ja, so kann ich vielleicht zeigen, dass ich eine Person mag, ne? Dann kaufe ich der Person meines Herzens vielleicht süße Süßigkeiten und dann schenke ich ihr das und dann mag die mich hoffentlich, ne? Und so kann ich zeigen, dass ich in die verliebt bin. So ein bisschen überspitzt gesprochen, könnte man das so verstehen. Ich möchte euch, wenn ihr über Liebe verliebt sein und sowas sprechen mit euren Kindern, möchte ich euch eine schöne Übung mitgeben, die ihr vielleicht auch mal zu Hause machen könnt, die ich auch sehr oft gerne mache. Das ist das Liebes- oder eben das Freundschaftshaus zu bauen und zu zeichnen. Es funktioniert so, ihr nehmt ganz viele bunte Post-its und schreibt auf jedes Post-it so einen Begriff, was genau für euch in einer Beziehung wichtig ist, ne? Und dann baut ihr die Begriffe so zum Haus zusammen, ne? Könnt Hochhäuser bauen, Bungalows, Burgen, Baumhäuser und so weiter und so fort, ne? Und das Haus ist immer so aufgebaut, ne? Ihr ordnet die Begriffe dann so, wie ihr sie findet, nach Wichtigkeit, ne? Zum Beispiel die Basis von einer Beziehung müsst ihr euch von diesem Haus, ihr müsst euch das Haus als Beziehung vorstellen. Basis, das Fundament, das ist das Wichtigste, auf dem alles aufbaut, ne? Da macht ihr Begriffe hin, die wirklich fundamental sind, zum Beispiel, ja, Treue oder vielleicht Attraktivität ist zum Beispiel auch sowas, was viele Menschen ganz, ganz wichtig finden. Das ist das Fundament, ne? Wenn ich eine Person körperlich nicht anziehend finde, dann ist das für mich sowieso ein No-Go, dann passt das nicht, ne? Dann Seitenmauern von einem Haus, ne? Das ist die Form des Hauses, der Beziehung. Das heißt, die Art, das ist eine Zweierbeziehung oder so polyamorös oder ist eine offene Beziehung, ist eine monogame Beziehung, wie auch immer, ne? Dann die Türen, müsst ihr euch vorstellen beim Haus, da geht man hinein und hinaus. Das ist so locker, so Begriffe, die vielleicht eher locker sind. Kann da auch mal was wechseln und so. Dann das Dach. Was gibt Schutz in einer Beziehung? Was ist da wichtig, ne? Dass man vielleicht eben sagt, genau, dass man da zum Beispiel, ja, dass man da Spontanität hat oder eben gleiche Werte, Toleranz. Also das sind ganz viele Begrifflichkeiten, die man da machen kann. Dann auch zum Beispiel gibt es ja noch den Balkon vielleicht oder einen Garten, Schornstein. Dann kann man vielleicht auch mal vergleichen, was ist mir wichtig, ne, mir als erwachsene Person, als Eltern in einer Beziehung und was ist zum Beispiel meinen Kindern wichtig? Was würden die für Wörter aufschreiben, ne? Und dann kann man über ganz viele Dinge sprechen, zum Beispiel eben, woran merkt man, dass man verliebt ist? Wo spürt man das im Körper? Wie merkt man das in den Gedanken? Wie merkt man das von seinen Gefühlen her? Wie geht man damit um, wenn das Fundament wackelt, ne? Also wenn jemand zum Beispiel ständig Lügen erzählt in einer Beziehung oder die andere Person erpressen tut oder Gewalt, zum Beispiel körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, verbale Gewalt, ne, die immer ständig auftaucht. Was ist, wenn dieses Fundament wackelt? Was macht man dann? Und auch wenn man das Haus, zum Beispiel, wenn das Haus zusammenstürzt, ne? Was ist, wenn es ein Eklat gibt, ein Zusammenbruch? Wie repariert man dann das Haus? Kann man das reparieren? Geht das nicht? Wie oft kann man das reparieren? Na. Dann eben, was soll auch getan werden, wenn man sich in diesem Haus, in dieser Beziehung nicht mehr wohlfühlt, ne? Und es verlassen möchte und sagt, ja, ich möchte jetzt ausziehen. Ich möchte die Beziehung nicht mehr. Ich möchte wieder frei sein und alleine sein in meinem Haus. Wie sagt man das der anderen Person? Das sind ganz wichtige, wichtige Aspekte. Und dann auch zum Beispiel, was ist, wenn die eine Person mit dir ein Haus bauen möchte, verliebt ist und die andere Person nicht? Die möchte das nicht. Die sagt, nee, ich möchte keine Beziehung. Nö. Für mich nicht. Für mich reicht das nicht aus. Genau, eben, da kann man so spannende Dinge miteinander besprechen. Auch zum Beispiel, die Beziehung braucht Pflege, Dünger, Zuwendung, ne? Die kann man nicht einfach so überlassen. Dann verlottert das Haus, ne? Dann verwelkt die Blume in dem Sinne. Oder auch, wie man eben damit umgeht, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, Streit in einer Beziehung, dass das eben nicht unbedingt bedeutet, dass man dann sich trennen muss, wenn es Streit gibt. Streit kann auch manchmal positiv sein, muss nicht immer negativ sein. Also es ist wichtig auch, dass man da bespricht eben, dass es wichtig ist, seine Meinung in einer stabilen Beziehung sagen zu dürfen. Egal, ob das jetzt in Freundschaften ist, Liebesbeziehungen oder auch sexuellen Beziehungen. Das sind für mich Aspekte, die wirklich auch dazu gehören, wenn man mit Kindern und Jugendlichen darüber spreche ich, wenn ich in Klassen gehe und mit Kindern, dass das eben wichtige Aspekte sind. Und ich sage ihnen auch ganz klar, Red Flags zeige ich ihnen auch auf. Zum Beispiel eben Liebesentzug als Druckmittel, Drohungen einsetzen. Ich trenne mich, wenn du zum Beispiel mir jetzt kein Nacktfoto von dir sendest, wenn du mich nicht küsst, wenn du mich nicht befriedigst, oral, anal, wie auch immer. Wenn man da wirklich Druck aufsetzt, Gewalt als Druckmittel einsetzt zum Beispiel, dann das sind ganz, ganz schlimme Red Flags. Auch eben üble Beschimpfungen, Demütigungen vor anderen, Lügen verbreiten über die andere Person. Eben auch eben diese, was ich vorhin ja schon erwähnt habe, körperliche, verbale, sexualisierte Gewalt. Weil dann sprechen wir nicht mehr von Liebesbeziehungen, dann sprechen wir von toxischen Beziehungen. Und das ist keine Liebe, sondern das ist Machtmissbrauch. Ne? Punkt aus Ende. Und das müssen Kinder auch wissen. Ja, es gibt ganz klare Grenzen, Red Flags in Beziehungen, weil da sind wir ja auch wieder bei diesen Formen der Liebe. Das ist keine Liebe. Ne? Wir haben vorhin Formen der Liebe gesehen, gehört oder auch Sprachen der Liebe und die gehören definitiv nicht dazu. Dann gibt es auch immer wieder mal so diese Friendzone, dieses auch Freundschaftsplus, das aus guten Freundschaften Liebe wird, ist immer wieder mal Thema, ja, kann vorkommen, ist auch möglich, weil wir haben ja auch gesehen, auch Freundschaften sind ja Beziehungen, nicht ganz dieselbe Art von Liebe, aber es ist auch eine Art Form von Liebe. Das heißt, manchmal verlieben sich eben Personen in gut befreundete Personen und ja, die wissen dann nicht so recht, ob sie das nun der anderen befreundeten Person sagen sollen oder das irgendwie unterdrücken, verheimlichen sollen, weil sie denken eben, die Freundschaft würden sie sonst kaputt machen. Das ist natürlich ein Dilemma und das ist jedoch auch nicht sehr lange aushaltbar, wenn man so fühlt. Ne? Und vielleicht ist es auch wichtig, den Kindern dann auch zu sagen, ja, hey, wie erkennt man, dass man zum Beispiel in der Friendzone gelandet ist? Ne? Kann zum Beispiel sein, dass du kennst zum Beispiel die Freunde dieser anderen Person, die du magst, fast so gut wie die Person, in die du verliebt bist, ne? Also das heißt, ihr verbringt auch sehr viel Zeit miteinander, aber es gibt vielleicht keine Anzeichen von Flirten oder körperlicher Nähe, weil auch sehr Flirten kann natürlich auch sehr unterschiedlich aussehen. Ja, zum Beispiel, es gibt Leute, die wollen immer zuerst eine Freundschaft bilden, weil sie denken, ja, weil sie natürlich auch finden, dass Beziehungen, die dieselben Werte haben, eben das Fundament, was ich vorhin erwähnt habe, aus diesem Liebeshaus oder Freundschaftshaus, dass man gleiche Interessen hat, gleiche Hobbys oder sowas und dann auch über gleiche Themen sprechen kann und das eine solide Basis ist für eine romantische Beziehung vielleicht später auch. Ne? Kann aber eben sein, dass natürlich auch ihr euch dann eben da euch oft vielleicht trefft und das kann man dann erklären, dass diese Gefühle dann aber vielleicht nicht ausreichen, weil ihr euch vielleicht auch gar nicht einzeln trefft, sondern immer so in der größeren Clique, in der Gruppe. Und ja, vielleicht auch dir die andere Person wie zu verstehen gibt, ja, die erzählt sehr oft von anderen Dates oder von anderen Menschen, in die sie verliebt ist. Und ihr sprecht sogar über Dating-Tipps, wie die andere Person da vielleicht ja was landen könnte. Es kann manchmal auch ein bisschen ausnützen, sich wie ausgenützt werden, anfühlen und dann ist es natürlich auch sehr unschön. Manchmal lohnt es sich aber auch natürlich über die Gefühle zu sprechen und zu sagen, hey, ich fühle so, ich habe das auch selbst schon erlebt. Und 2-3 Mal, dass man sich vielleicht in Freunde verliebt hat und dass das dann nicht erwidert wurde. Es sind auch wichtige Emotionen, um damit dann umgehen zu lernen. Eben, was ich auch vorhin erwähnt habe bei dieser Übung. Was ist, wenn die eine Person mit dir ein Haus bauen möchte, eben in eine Beziehung eingehen möchte und du möchtest das nicht? Das Liebe lässt sich eben nicht erzwingen. Gefühle lassen sich nicht erzwingen. Und das ist auch total wichtig, dass man das auch bedenkt. Da kann man auch ganz ehrlich sein und sagen, ja, Freundschaften können sich in Liebe, in romantische Liebe, kann das übergehen? Ist es möglich? Es ist auch möglich, dass romantische Liebe, wenn sie zu Ende ist, ne, man verlässt das Haus, dass man danach freundschaftlich noch füreinander empfindet. Das gibt es auch. Ich selbst konnte das nie für mich ausmachen. Es ging für mich nie wirklich gut aus. Deswegen kann ich da nicht dafür sprechen. Aber ich finde es immer auch wichtig zu erwähnen, ne, dass eben da Menschen auch sehr unterschiedlich damit umgehen. Und dass es sehr schön für sie auch ist, wenn sie mit vergangenen romantischen Ex-PartnerInnen auch immer noch Kontakt pflegen und Freundschaften pflegen, vielleicht zusammen in Urlaub fahren, vielleicht zusammen auch regelmäßig noch irgendwie ein Hobby betreiben oder so. Ja, kann möglich sein. Es ist total wichtig, dass man das auch erwähnt. Ihr seht, es ist total eine spannende Thematik, da einzutauchen mit deinen Kindern und deinen Teenager-Kindern, wie sie eben diese Themen Freundschaft, Liebe, Verliebtsein, Zuneigung, wie ihr das angehen könnt, wie ihr das besprechen könnt. Ich finde es auch immer noch wichtig, dass ihr da unbedingt auch nochmal aufnehmt, dass eben Beziehungen, dass Liebe eben nicht erzwingbar ist, dass Beziehungen unterschiedliche Formen haben, unterschiedliche Sprachen gesprochen werden und dass es ein ständiges Wechselbad der Gefühle auch ist und dass sich auch Liebe weiterentwickeln kann, sie größer werden kann, dass sie andere Dimensionen annehmen kann und dass eben Liebe auch gepflegt werden muss, um dann auch bestehen zu können. Dass man auch erkennt, wenn es Zeit ist, eine romantische Beziehung zu beenden. Das ist wirklich etwas, das ich sehr wichtig finde, zu erwähnen, damit Kinder eben wissen, zwischenmenschliche Liebe hat unterschiedliche Nuancen und Liebe, Verliebtsein, Freundschaft, ja, dass sie eben sich auch damit vertraut machen dürfen. So als Fazit, es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, sie darin zu begleiten. Freundschaften, gerade am Anfang, sind so wichtige Lernfelder. Geschwisterliebe ist so wichtig, auszutesten, wie streiten wir uns? Wie können wir uns wieder vertragen? Was ist, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben? Was ist, wenn die eine Person traurig ist? Wie tröste ich sie dann? Wie kann ich ihr eine Freude machen? Wie kann ich ihr zeigen, dass ich sie mag, dass ich sie lieb habe? Und daher sind eigentlich Freundschaften und auch Geschwisterbeziehungen oder auch Beziehungen natürlich eben in der Familie zu Verwandten und so weiter und so fort, sind so universell elementar wichtig. Das sind im Prinzip sind das so die Trainingsfelder für spätere romantische und sexuelle Beziehungen. Das sage ich sehr, sehr oft. Es ist so wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Freundschaften ihre Beziehungskompetenz erleben und erlernen, damit sie die eben später für romantische oder sexuelle Beziehungen dann wirklich auch zur Verfügung haben. Deswegen möchte ich euch wirklich Mut machen, das auch zuzulassen, ne? Dass Kinder wirklich Möglichkeiten haben, andere Kinder kennenzulernen, andere Freundschaften zu finden und da auch wirklich ein bisschen zu explorieren, was passiert da. Und sie dann aber auch in ihrer Emotion zu begleiten, wenn eben auch sie da Begleitung wünschen, brauchen, wenn sie nicht wissen, wie man mit diesen Gefühlen umgehen könnte. Falls du dich auch gerade mit vielen Fragen herumschlägst und du dir unsicher bist, wie du das Thema bei deinen Kindern angehen sollst oder wie du das besprechen kannst, biete ich dir mein Aufklärungsboard momentan immer noch zum Einstiegspreis von 29 anstatt 39 Franken an. Mein digitales Aufklärungsboard beinhaltet typische Fragen, Themen, Tipps zur altersgerechten Aufklärung. Es sind da geeignete Bücher, Magazine, Spiele, Quellen, auch Online-Tools, solche Übungen, Methoden da drin enthalten, wie ich dir jetzt auch vorgestellt habe, mit dem Liebeshaus, mit dem Freundschaftshaus, die ich dir eben als Sexualpädagogen absolut empfehlen kann, die du in Alltagsmomenten einsetzen kannst und da ergreifen kannst, um eben da aufzuklären, ohne dass du stottern musst oder du dich komisch verhalten sollst. Und das eben alles kostenlos, wenn du entweder mein SOS Get Fit Aufklärungsgespräch bereits in Anspruch genommen hast oder eben du buchst es dann im Herbst 25, wenn ich dann wieder zurück bin aus meiner Babypause oder in meinem Shop, wenn es dann erhältlich ist, zu einem Special Early Bird Preis. Dann würde ich mich freuen natürlich, wenn du bei einer nächsten Folge wieder dabei bist, im nächsten Monat von Altersgerecht aufklären. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, ein Like da lässt, deinen FreundInnen mit Kindern davon erzählst oder eben an andere interessierte Eltern von Preteens oder Teenies weiterleitest. Sie freuen sich bestimmt auch über Unterstützung bei diesem spicy Thema. Exquisite Grüße und wir hören uns.